In der Europäischen Union herrscht Reisefreiheit. Jeder kann frei und ungehindert reisen, wohin er oder sie will. Allerdings können die zuständigen Behörden der einzelnen Länder Einreiseverbote aussprechen. Und zwar dann, wenn von den Betroffenen eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu befürchten ist. In Deutschland galten Ende vorigen Jahres solche Verbote für knapp 9.000 Bürgerinnen und Bürger anderer EU-Staaten. Nun sorgt allerdings gerade ein Fall für Schlagzeilen, der einen prominenten Politiker betrifft, nämlich den früheren griechischen Finanzminister und Mitbegründer der paneuropäischen Bewegung Demokratie für Europa, DiEM25, Yannis Varoufakis. Und darum soll es im heutigen Telepolis-Podcast gehen, zu dem Sie wieder Dietmar Ringel begrüßt. Yannis Varoufakis wollte im April an einem Palästina-Kongress in Berlin teilnehmen. Stattdessen konnte er nur eine Videobotschaft übermitteln. Und auch das erst, nachdem der Kongress verboten und von der Polizei aufgelöst wurde, mit der Begründung, es habe antisemitische und gewaltverherrlichende Äußerungen gegeben. Mitveranstalter dieses Kongresses war Mera 25, der deutsche Ableger von Diem 25. Und ich begrüße jetzt Johannes Fehr, Vizevorsitzender von Mera 25 und Kandidat für die Wahl zum Europaparlament am 9. Juni. Guten Tag, Herr Fehr.
Hallo, herzlich.
Zunächst mal, gibt es denn für Ihre Partei noch ein juristisches Nachspiel zum verbotenen Palästina-Kongress?
Für unsere Partei nicht, aber wir sind jetzt sozusagen vor Gericht gegangen, um die Sache mit dem Einreiseverbot bzw. den Einreiseverboten generell mal aufzurollen und überhaupt eine Auskunft zu bekommen, wer, warum, wann das überhaupt erlassen hat. Das ist nämlich immer noch nicht klar.
Was genau ist denn mittlerweile klar? Also es muss ja jemanden gegeben haben, der dann bei Yannis Varoufakis angerufen hat oder ihm ein Schreiben zugestellt hat, und muss irgendwas ja dann übermittelt worden sein.
Das Verrückte ist, also es gab ja sowohl auch gegen zwei andere Sprecher bei dem Palästina-Kongress, Hassan Abusita und noch einen weiteren, diese Verbote. Und jeweils wurden diese Personen, auch Yannis Varoufakis, nicht persönlich informiert über diese Verbote, sondern nachdem der Kongress von der Polizei verboten wurde, gab es eine Demonstration am nächsten Tag gegen dieses Verbot, und auf der Demonstration wurde mitgeteilt von der Polizei Berlin mündlich mit der Quelle Innenministerium Deutschland, leider nicht schriftlich gegeben, diese Information, sondern nur mündlich, dass drei Menschen auf der Demonstration nicht reden dürfen und diese dann sofort gestoppt wäre, weil ein politisches Betätigungsverbot vorliegen würde, unter anderem auch für Yannis Varoufakis.
Aber was jetzt nochmal die Einreise angeht, er ist ja nicht nach Berlin gereist. Also hat ihn da vorher diese Botschaft erreicht oder wollte er ohnehin nur per Video zugeschaltet werden und das hat sich dann irgendwie so ergeben?
Genau, es war sowieso geplant, dass er per Video spricht, aber die deutschen Behörden haben anscheinend laut der Berliner Polizei, der Aussage des Polizisten auf der Demonstration, ein politisches Betätigungsverbot erlassen, ihn darüber nie informiert. Später kam dann raus, dass, oder zumindest das ist das Einzige, was bis jetzt von der Bundespolizei in einem Schreiben an den Anwalt von Yannis Varoufakis zugegeben wurde, dass es ein Einreiseverbot gab von 10. bis zum 14. April für Yannis Varoufakis in Deutschland. Das ist sozusagen das Einzige, was bis jetzt zugegeben wurde. Allerdings immer noch nicht genau, wer, wann und warum das überhaupt ausgestellt hat. Plus, man sollte natürlich eigentlich erwarten, wenn so etwas vorliegt, dass die Person darüber informiert wird. Und das wurde sie definitiv nicht.
Was wäre denn passiert, wenn Yannis Varoufakis eingereist wäre?
Wahrscheinlich wäre ihm dasselbe passiert wie dem Rektor der Universität von Glasgow, Hassan Abusita. Das ist ein Arzt, der auch in Gaza selber Zeuge war von den Vorgängen dort, von dem Genozid, der da gerade stattfindet, und darüber berichten wollte. Der wurde am Berliner Flughafen, weil er in Person vor dem Palästina-Kongress sprechen wollte, von der Polizei gestoppt, mehrere Stunden verhört und dann wurde ihm die Einreise verweigert. Und etwas Ähnliches wäre wahrscheinlich auch Yannis Varoufakis am Flughafen in Berlin passiert.
Sie sagen, eine Begründung hat es bisher nicht gegeben, aber es gibt ja den allgemeinen Vorwurf des Antisemitismus und von gewaltverherrlichenden Äußerungen auf dem Palästina-Kongress. Kann man unterstellen, dass das auch Varoufakis vorgeworfen wird?
Das kann man wahrscheinlich so feststellen. Das Einzige, was das Bundesinnenministerium ja auch durch die Pressesprecherin auf der Pressekonferenz in den Tagen nach dem Kongress oder dem Verbot des Kongresses gesagt hat, ist, dass dort, sie hat dort von islamistischer Propaganda gesprochen. Und es gibt aber keinerlei Beleg für das, was dort vorgeworfen wird. Also es gibt keinerlei Beleg. Es waren ja viele Medienvertreter auch vor Ort beim Palästina-Kongress anwesend, bis er abgebrochen wurde. Es gibt einen Livestream von diesem Kongress, den man sich übrigens auf dem DiEM25 YouTube-Kanal auch anschauen kann, wenn man da sich das einfach mal selber anschauen will. Und da gibt es keinerlei antisemitische Aussagen. Das ist alles einfach aus der Luft gegriffen. Und vor Ort wurden ja sogar jüdische Aktivistinnen, die Mitveranstalter mit der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost, dieses Kongresses waren, verhaftet. Also ja, davon kann eigentlich keine Rede sein.
Sind die denn wieder auf freiem Fuß?
Ja, die sind wieder auf freiem Fuß. Allerdings glaube ich nicht, dass das Konto der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost, die ja zuerst die Tickets für den Palästina-Kongress über ihr Konto verkauft haben, das wurde gesperrt von der Berliner Sparkasse und ich glaube, das ist weiterhin gesperrt.
Aber es gibt jetzt keine juristischen Maßnahmen mehr mit konkreten Vorwürfen antisemitischer Aussagen. Es gibt nur den pauschalen Vorwurf.
Es gibt generell nur diesen pauschalen Vorwurf. Den gab es im Vorfeld des Kongresses von den Springer-Medien, der breiten Öffentlichkeit im Prinzip auch, wenn man darunter jetzt auch die öffentlich-rechtlichen Medien mit einschließen will. Und vor Ort und danach gibt es diesen Vorwurf weiterhin ohne jegliche konkrete Belege, was da eigentlich an Antisemitismus, der immer vorgeworfen wird, vorgefallen sein soll. Und ja, auch diese Verbote werden eben auf dieser fadenscheinigen Nichtgrundlage im Prinzip erlassen oder sind erlassen worden. Und ja, gegen diese Abschaffung des Rechtsstaates im Prinzip, genau, versuchen wir uns jetzt zu wehren.
Ja, da vielleicht nochmal konkreter. Was genau haben Sie vor? Was hat Yannis Varoufakis vor? Also vor welchem Gericht will er da Klage einreichen und was genau ist jetzt sein Vorwurf?
Genau, also die Klage wurde eingereicht an das Verwaltungsgericht in Potsdam und die Angeklagten sind die Bundesrepublik Deutschland, einmal vertreten durch das Innenministerium und einmal vertreten durch das Bundespolizeipräsidium. Es geht darum, dass diese Fahndungsausschreibung der Ansicht des Anwaltteams von Yannis Varoufakis rechtswidrig ist. Also dagegen wird geklagt. Und es wird natürlich überhaupt erstmal Akteneinsicht verlangt, denn wie gesagt, wurde immer noch nicht genau zugegeben und offengelegt, wer, wann und warum dieses Einreiseverbot oder die Einreiseverweigerung und damit verbunden ja eine Fahndungsausschreibung initiiert hat. Und da besteht ja auch Wiederholungsgefahr, nicht nur für Yannis Varoufakis. Also es geht hier ja auch um Grundrechte für alle Menschen, die sich gerade zum Beispiel für die Rechte der PalästinenserInnen einsetzen wollen. Davon sind ja viele jüdische Aktivistinnen in Deutschland betroffen, vor allem natürlich PalästinenserInnen, die unter diesen Einschränkungen der Grundrechte im Prinzip seit Oktober in massiver Form leiden. Und natürlich geht es auch um ein Rehabilitationsinteresse. Das heißt, Yannis Varoufakis wird ja hier sozusagen Antisemitismus und islamischer Fundamentalismus oder irgendwie solche Dinge vage vorgeworfen, die nicht stimmen. Und genau, das wollen wir natürlich auch dann klarstellen. Aber grundsätzlich geht es, um es nochmal kurz zusammenzufassen, einfach darum, diese autoritäre Zensur, die halt besteht für Stimmen für Palästina in Deutschland, die offen zu legen und auch zu bekämpfen.
Welche Reaktionen nehmen Sie denn wahr auf diesen Fall? Gibt es da Solidarität von Politikern anderer Parteien? Gibt es Reaktionen dahingehend, dass man sagt, es ist richtig verfahren worden mit Varoufakis? Wie nehmen Sie das wahr?
Also, wir nennen sie jetzt das extreme Zentrum, also die Leute, die in Deutschland im Moment die Regierung führen, natürlich namentlich vor allen Dingen auch Frau Faeser als Innenministerin, die ja selber auch persönlich diese Vorwürfe des Fundamentalismus, des Islamismus, des Antisemitismus verbreitet hat. Von dieser Warte aus wird natürlich dieses Vorgehen auch gerechtfertigt und voll unterstützt. Sie steht da dahinter. Damit auch die restliche Regierung steht voll hinter dieser autoritären Politik. Leider muss man auch sagen, dass aus der Linken in Deutschland kaum Reaktionen gekommen sind, kaum Solidarität. Es gab vereinzelt Äußerungen von Bundestagsabgeordneten der Linken oder von BSW zum Beispiel, aber wirklich große offizielle Stellungnahmen gab es nicht. Und das ist natürlich auch ziemlich enttäuschend. Wo sehr viel Unterstützung kommt, ist vor allen Dingen international aus der politischen Linken, aus linken Medien. Die Democracy Now! In den USA zum Beispiel hat den Ausschnitt, als der Palästina-Kongress, das kann man ja auch auf unserem YouTube-Kanal sehen, als die Polizei reingestürmt ist und ihn gestoppt hat und abgebrochen hat, zum Beispiel gezeigt. Und Yannis und aber auch die anderen beiden Rednern, denen, Verbote erteilt wurden, haben viel Unterstützung erfahren. Und natürlich gibt es auch sehr viel Unterstützung von den Menschen in Deutschland. Also wir bekommen sehr viele neue Mitglieder, sehr viel mehr Aufmerksamkeit deswegen. Und die Leute haben natürlich auch ein Interesse daran, sich zu wehren und ihre Grundrechtseinschränkungen nicht einfach so hinzunehmen.
Gerade ist ein Protestcamp an der Freien Universität Berlin von der Polizei aufgelöst worden, mit einer ähnlichen Begründung wie beim erwähnten Palästina-Kongress. Und da haben sich mittlerweile mehr als 1.000 teils sehr prominente Wissenschaftler aus dem In- und Ausland gemeldet, haben einen Aufruf unterschrieben, in dem sie den Schutz der Versammlungs- und Meinungsfreiheit fordern, und zwar unabhängig davon, welche Meinung vertreten wird. Wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt eine neue Qualität?
Also, ich denke schon, dass es viele Leute sehr beängstigt, was dort gerade geschieht. Denn so autoritäre Maßnahmen, die würde man ja vielleicht von der CDU-AfD-Regierung eigentlich erwarten und nicht von einer selbst deklarierten liberalen Fortschrittsregierung, die wir gerade haben. Und ich glaube, da muss jetzt auch eine Reaktion her. Das sind natürlich kleine, gute Dinge, die da passieren. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Regierung gerade schon so unter Druck ist, dass sie jetzt diese autoritären Maßnahmen beenden würde. Also da braucht es noch viel mehr. Im Prinzip werden ja alle möglichen Grundrechte angegriffen: Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Recht auf Selbstbestimmung und Information, Recht auf Nichtdiskriminierung wegen politischer Anschauung. Also da gibt es sehr, sehr viele Grundrechte, die beim Palästina-Camp, auch vor dem Bundestag, bei den Versuchen, ein Camp, friedlichen Protest an Universitäten in Deutschland durchzuführen. Leider die Universitätsleitungen in Deutschland sind da komplett sozusagen auf der Seite der Regierung, aber es ist schön zu sehen, dass es zumindest aus den Bediensteten, den Leuten, die an der Uni arbeiten, auch Solidarität mit ihren Studenten gibt, um einfach, das Recht auf Protest sollte, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann kann man eigentlich auch nicht mehr von Demokratie sprechen. Also da müssen wir einfach sehr, sehr aufpassen, in welche Richtung das gerade geht.
Herr Fehr, Sie kandidieren für Mera 25 für das Europaparlament. Yannis Varoufakis ist ja der prominenteste Vertreter der Bewegung Diem 25. Das ist ja praktisch Ihre Mutterorganisation. Wird er denn zur Wahlkampfunterstützung nach Deutschland kommen, auch wenn dieses Verfahren da noch schwebt, wenn man nicht weiß, was passiert, wenn er nach Deutschland einreist?
Also, das verhält sich so, dass wir mit Mera 25, das ist ja der Name aller unserer politischen Parteien, Diem 25, wie Sie richtig gesagt haben, ist die Mutterorganisation und europäische Bewegung. Mera 25 gibt es in Italien, in Griechenland, in Deutschland, in anderen Ländern und wir treten dort überall zur Europawahl an. Yannis Varoufakis ist selber Kandidat in Griechenland und ist dort natürlich in dem Wahlkampf stark eingebunden. Deshalb wird er bei unseren Events in Deutschland, im Moment ist nur geplant, dass er dort online teilnimmt, weil er natürlich auch gleichzeitig persönliche Veranstaltungen für Mera 25 Griechenland hat. Und genau, so verhält sich das. Wir werden da mal sehen, ob sozusagen der lange Arm der deutschen Bundesregierung, was die Meinungs- und Redefreiheit angeht, auch ins Internet reicht. Beim Palästina-Kongress war ja eine der verrückten Geschichten auch, dass der Kongress unterbrochen und gestürmt und gestoppt wurde von der Polizei, während jemand über Zoom gesprochen hat. Also das werden wir jetzt bei unseren Wahlkampfveranstaltungen mit Yannis Varoufakis in Deutschland auch testen, dass ob er dort ja, sprechen darf. Wenn er das nicht dürfte, wäre das natürlich auch, so wie beim Palästina-Kongress ja auch schon, eine sehr große Einschränkung auch unserer demokratischen Rechte als Partei, Wahlkampf zu führen und unsere Politiker ins Land zu holen.
Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Fehr.
Vielen Dank. Wir werden uns auf jeden Fall nicht unterkriegen lassen.
Das war Johannes Fehr, Vizevorsitzender von Mera 25, dem deutschen Ableger der paneuropäischen Bewegung Diem 25, und er ist Kandidat für das Europaparlament. Das war der Telepolis Podcast für heute. Dietmar Ringel verabschiedet sich.